Das ist eine gute Wahl. Also, das ist der zweite von zwei Vorträgen, die sich mit philosophischer Anthropologie beschäftigen. Das heißt, mit Strukturen, in denen sich Menschen von anderen Tieren unterscheiden. Kann man mich gut hören,
ja,
wenn ich so rede, denn ich habe jetzt kein Mikrofon. Ich habe im ersten Vortrag, also dem, den ich gestern an der Uni gehalten habe, ausgehend einerseits von Aristoteles und andererseits von einigen neueren Philosophen die These vertreten, dass die grundsätzliche Charakteristik der Menschen darin besteht, dass sie eine prädikativ-propositionale Sprache sprechen. In dieser sprachlichen Struktur gründen die Vermögen der Objektivierung, des Überlegens und des Fragens nach Gründen. In dem jetzigen zweiten Vortrag möchte ich fragen, ob Sie von daher auch die Phänomene der Religion und der Mystik verstehen lassen. Zweifellos haben beide Phänomene anthropologische Wurzeln. Die Vorstellung, dass auch andere Tiere beten können, wäre komisch. Und es erscheint auch nicht gerade plausibel, dass das Phänomene sind, die sich lediglich der einen oder anderen menschlichen Kultur verdanken. Ich glaube, dass das, was dem religiösen Impuls zugrunde liegt, in der reflexiven Struktur des menschlichen Wesens fundiert ist, die ihrerseits in der propositionalen Struktur der Sprache gründet. Aristoteles war der Erste, der diese Struktur des menschlichen Willens thematisiert hat, als er die Unterscheidung machte zwischen dem, was er das reflexive, auf Überlegung bezogene Wollen nannte, und dem unmittelbaren, sinnlichen Wollen. Mit sinnlichem Wollen ist das animalische Wollen gemeint, das durch die Gefühle von Lust und Unlust bestimmt ist. Auch die Menschen haben dieses sinnliche Wollen. Aber sie haben ab einem bestimmten Alter auch das Vermögen, über ihre sinnlichen Wünsche zu reflektieren. Sie haben das Vermögen zu überlegen. Und dann kann ihr Wollen bestimmt sein durch das, was sie für gut für sich halten. Wenn man nach dem fragt, was gut oder besser ist, befindet man sich in einem Freiheitsspielraum, dem Spielraum des Überlegens. In einem ersten Schritt kann man überlegen, was das beste Mittel für die Erreichung eines Zieles ist. Und in einem zweiten Schritt kann sich die Überlegung auf die Ziele selbst beziehen. Man fragt dann, was ist das Bessere für mich? Für das eigene Leben. An einer berühmten Stelle in der Anima sagt Aristoteles, dass der menschliche Wille ein überlegender Wille ist, weil die Menschen ein Bewusstsein von Zeit und so von ihrem künftigen Leben haben. Von daher ist es zu verstehen, dass das menschliche Wollen, mit Heidegger zu sprechen, Sorge ist. Sorge um die Fortsetzung des Lebens und auch um seine Qualität. Die nach meiner Meinung wichtigste Arbeit unserer Zeit zu dieser Problematik ist der Aufsatz, den Harry Frankfurt unter dem Titel Freedom of the Will and the Concept of a Person im Jahr 1971 veröffentlicht hat. Frankfurt vertritt die Auffassung, dass sich die Menschen von anderen Tieren dadurch unterscheiden, dass sie nicht nur Wünsche haben, sondern auch wünschen können, bestimmte Wünsche zu haben oder nicht zu haben. Man muss, sagt er, unterscheiden zwischen Wünschen erster Stufe, wenn wir einfach etwas wünschen, und Wünschen zweiter Stufe, wenn wir wünschen, eine Art von Wünschen zu haben oder nicht zu haben. Er gibt das Beispiel, eine Person, die den Wunsch hat, eine Droge zu nehmen und gleichzeitig den Wunsch hat, solche Wünsche nicht zu haben. Diesen Begriff von Wünschen zweiter Stufe kann man als eine Wiederaufnahme des aristotelischen Begriffs des reflexiven, überlegten Wollens ansehen. In einem Wollen zweiter Stufe treten wir gegenüber unserem Wollen erster Stufe gleichsam einen Schritt zurück und überlegen über die Gründe, die wir haben können, die Wünsche erster Stufe, den Wünschen erster Stufe zuzustimmen oder nicht. In gewisser Weise kann man alles praktische Überlegen so sehen. Aber dieser Schritt zurück gewinnt einen besonderen Sinn, wenn man sich fragt, auf welche Weise man überhaupt leben will. Um diese Möglichkeit hervorzuheben, will ich sie als ein Wollen dritter Stufe bezeichnen. Auf der zweiten Stufe sieht man sich lediglich mit den Wünschen konfrontiert, die man in sich vorfindet. Diese Reflexion, die lediglich Ordnung in die eigenen Wünsche bringt, eine Überlegung, wie sie die heutige Theorie der rationalen Wahl im Auge hat, ist noch nicht tief. Es ist etwas anderes, wenn ich mich nicht nur mit meinen Wünschen, sondern mit meinem Leben konfrontiere. Diese Frage kann man vielleicht als Frage nach dem Sinn des Lebens bezeichnen. Man versucht dann, eine voluntative Beziehung zu finden, die über die einzelnen Wünsche hinausgeht und in der man sich nach einem Grund fragt, warum man das Leben gegenüber dem Tod vorzieht. Es gibt Menschen, die diesen Schritt nie tun und andere, die ihn nur tun, wenn sie der Meinung sind, unmittelbar vor dem Tod zu stehen. Häufig erscheint diese Frage zum ersten Mal in der Adoleszenz, also in derselben Zeit, in der sich die Fähigkeit entwickelt hat, sich zu verlieben. Wenn ein Mensch sich ernstlich verliebt, geschieht etwas, das voraussetzt, dass er, was eine andere Person für ihn bedeutet, auf sein Leben bezieht. So kann man verstehen, dass Menschen gerade dann, wenn sie die Fähigkeit zum sich Verlieben erwerben, sich auch mit dem Tod beschäftigen können, und das heißt mit dem Leben. Ich bin etwas besorgt, weil ich sehe, dass es auch ältere Leute hinten gibt, die nicht sitzen können. Vielleicht könnte da irgendein Wechsel stattfinden. Im Allgemeinen findet man bei kleineren Kindern das, was ich die dritte voluntative Stufe nenne, noch nie. Damit meine Bezugnahme auf eine dritte Stufe nicht unglaubhaft erscheint, will ich als erstes Beispiel das ethische Konzept des Aristoteles nennen, das in dem Wunsch besteht, ein Leben von gleichbleibendem emotionalen Gleichgewicht zu führen. Offensichtlich geht eine solche Haltung über das bloße Überlegen über die Art, wie man die Wünsche, die man faktisch hat, hierarchisieren will, hinaus. Wer eine Entscheidung dritter Stufe vollzieht, sagt sich, worauf es mir im Leben ankommt, ist nicht die bloße Erfüllung vorhandener Wünsche, ein Was, sondern ein Wie. Und dieses besteht in dem speziellen Fall der Ethik des Aristoteles in der Art, wie man sich zu seinen Affekten verhalten will. Jede Moral lässt sich auf zwei Weisen verstehen. Entweder es ist einfach eines der vielen Objekte meines Wollens, ein Ziel unter anderem. In diesem Fall gehört die Überlegung, ob ich moralisch handeln will, zur zweiten Stufe. Wenn aber die Art, wie ein Mensch sein Verhältnis zur Moral versteht, sie als wichtig für sein Selbstverständnis sieht, für wie er sich den Sinn seines Lebens denkt, dann ist die Überlegung eine doppelte Stufe. Nun meine ich, es gibt eine Frage der dritten Stufe, die vielleicht noch grundsätzlicher ist als die, die Aristoteles dazu führte, ein Leben im emotionalen Gleichgewicht ins Auge zu fassen. Und das ist die Frage, wie man sich zu den Enttäuschungen seiner Wünsche verhalten will. Ich glaube, dass es diese Frage ist, die aller Religion und auch aller Mystik zugrunde liegt. Als erstes müssen wir beachten, dass die Erwartung von Enttäuschungen der Wünsche eine unmittelbare Folge des praktischen Überlebens ist. Da der menschliche Wille die Beziehung zur Zeit hat, auf die Aristoteles hingewiesen hat, haben Menschen die Sorge, dass sie sterben können. Der Tod ist die größte Enttäuschung für jeden Menschen. Aber als solche ist er nur der herausragende Fall. Das allgemeine Phänomen besteht im Unglück. Dieses Wort verstanden in dem Sinn, in dem man zum Beispiel im Englischen, aber auch in allen anderen mir bekannten Sprachen, außer im Deutschen, von Bad Luck im Gegensatz zu Good Luck spricht. Griechisch Dystychia und Eutychia, Spanisch Mala Suerte, Buena Suerte. Ich sollte vielleicht hier in Klammer sagen, dass ich diesen Aufsatz ursprünglich auf Spanisch geschrieben habe, wenn ich jetzt Mühe hatte, ihn ins Deutsche zu übersetzen. Ein nichtmenschliches Tier kann kein Bewusstsein von Glück im Sinn von Luck, Tüche haben. Luck steht für das, was in den menschlichen Plänen das Nicht-Erwartbare, den Zufall ausmacht. Ein Wesen, das eine praktische Überlegung hat, plant für die Zukunft. Und planen können impliziert den Zufall im Sinn von Luck. Der Sinn aller, sei es noch so primitiven Technik, besteht darin, den Bereich des Zufalls möglichst zu reduzieren. Und darin haben wir es heute ziemlich weit gebracht. Aber der Zufall lässt sich nicht überwinden. Unter anderem wird es nie ein Kraut gegen den Tod. Weil das menschliche Wollen ein planendes Wollen ist, ist jeder Mensch dauernd mit der Möglichkeit konfrontiert, das, was er will, nicht zustande kommen wird, mit dem Nichtigen in diesem Sinn, dem ungünstigen Zufall, Bad Luck. Daher ist der Tod, den man heute gerne an den Rand stellt, in fast allen Kulturen ein zentrales Thema gewesen. Aber noch grundsätzlicher als das Problem des Todes war das allgemeinere Problem, wie man die Enttäuschungen ins Leben integrieren kann. Daher ist diese Frage, wie man sich zu den Enttäuschungen verhält, nicht nur ein Beispiel unter anderem von dem, was ich als dritte Stufe des Voluntativen bezeichnet habe, sondern ihr zentrales Thema. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist zu einem guten Teil die Frage, wie wir die Enttäuschungen akzeptieren können. Ich fasse zusammen, was ich bisher gesagt habe. Zur grundsätzlichen Struktur des menschlichen Wollens gehört die reflektierende Überlegung. Diese ist eine unmittelbare Folge der propositionalen Sprache. Das reflektierende Wollen ist das, was Frankfurt als volontatives zweiter Stufe bezeichnet. Da wir durch die Struktur des Propositionalen explizit mit dem Gegensatz zwischen Ja und Nein konfrontiert sind und daher auch mit dem Gegensatz zwischen Enttäuschung und Realisierung unserer Wünsche und Pläne, ergibt sich schließlich eine dritte Stufe des Voluntativen, der Reflexion über das Leben, für die die zentrale Frage ist, wie wir die Enttäuschung mit unseren Wünschen integrieren können. Weder eine solche Integration, noch überhaupt die Frage nach dem Sinn des Lebens ist etwas für Menschen Notwendiges. Man kann ohne sie leben. Aber ein Leben auf diese Weise entbehrt der Einheitlichkeit. Man führt dann ein passives Leben, in dem man das bloße Objekt von Glück und Unglück ist und auch die eigenen Wünsche sind dann nur solche, die ich vorfinde, ohne dass man sich nach einem dauerhaften Lebenskonzept fragt. Die wichtigsten Pfleger dieser dritten volutativen Stufe sind Religion und Mystik gewesen. Fragen wir uns zuerst, was das Religiöse ist. Das Buch zu diesem Thema, das vielleicht den größten Einfluss hatte, ist das von Rudolf Otto über das Heilige. Für Otto ist die spezifische Kategorie des Religiösen das Heilige und das Erlebnis des Heiligen ist für ihn die Erfahrung dessen, was er als Mysterium Tremendum bezeichnet und das er als zugleich abweisend und faszinierend beschreibt. Das spätere Buch von Mircea Eliade über das Heilige und das Profane scheint mir im Wesentlichen von Ottos Konzept abzuwenden. Man hat beide Gelehrte deswegen kritisiert, weil sich ihre Auffassungen nicht universell anwenden lassen. Aber der schwerwiegendste Einwand scheint mir zu sein, dass sie einseitig vom unmittelbaren Erleben der Anwesenheit des Göttlichen ausgehen. Ich meine, dass Schleiermachers Auffassung, von der Otto ausgegangen war, angemessen ist. Für Schleiermacher besteht das Religiöse im Gefühl einer absoluten Abhängigkeit. Worauf es Schleiermacher, wenn ich ihn richtig verstehe, ankam, war nicht auf eine Abhängigkeit hinzuweisen, die absolut ist und die es neben relativen Abhängigkeiten gibt, sondern die Tatsache, dass jeder Mensch, egal welche Macht er hat und in welchem Ausmaß er von der Macht anderer unabhängig ist, sich immer konfrontiert sieht mit dem, was nicht in seiner Macht ist und sich so in der Angst zwischen Glück und Unglück, good and bad luck, befindet. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Erklärung gibt, die allen Phänomenen des Religiösen gleichermaßen gerecht wird. Aber ich meine, dass das, worauf Schleiermacher hinweist, das ist, was im Allgemeinen der zentrale Aspekt ist. Dem Glauben an göttliche Mächte läge dann die Erfahrung zugrunde, die alle Menschen von der Begrenzung ihrer Macht machen, von dem Kontrast, der zwischen Planung einerseits und Zufall andererseits besteht, einen Zufall, zu dem immer die Opposition zwischen Good Luck und Bad Luck gehört. Was die Vorstellung, dass andere Tiere sich an Götter richten könnten, so komisch macht, ist nicht nur, dass sie nicht sprechen, sondern auch, dass sie sich nicht zu ihren Wünschen verhalten können und daher auch kein Bewusstsein von der Grenze ihrer Macht. Stellt man sich nun das Göttliche außerdem persönlich vor, handelt es sich um einen Gott. Wahrscheinlich ist die typischste Handlung des Religiösen das Gebet. Im Gebet wendet sich ein Mensch an den göttlichen Willen. Wenn jemand betet, tut er mehr oder weniger drei Dinge. Er bittet Gott um Glück, Good Luck, für die Zukunft. Er dankt für Glück in der Vergangenheit. Und er verherrlicht Gott. Ich finde es wichtig, diese dritte Komponente zu beachten. Im Lob Gottes gibt der Betende nicht nur zu verstehen, dass Gott die Macht hat, dass Gott groß ist und er klein. Im Dank und in der Verherrlichung drückt sich etwas aus, was weiter reicht als das pragmatische Bedürfnis nach ihm. Indem der Mensch sich vor dem Göttlichen verneigt oder kniet, erkennt er nicht nur an, dass es eine Macht gibt, von der er abhängt, sondern dass sie höher ist, einen höheren Wert hat als er oder andere Menschen. In älteren Gesellschaften konnte der König eine Zwischenstellung einnehmen, auch vor ihm kniete man. Ein Ausdruck, der sich hier nahelegt, ist neben dem des Höheren auch der des Erhabenen. Beide Worte sind nicht glücklich, aber ich habe bisher kein besseres. Um das, was hier gemeint ist, in seiner ganzen Reichweite zu verstehen, muss man sich daran erinnern, dass sich mit dem Religiösen meist auch der Glaube verbunden hat, dass Gott die Quelle der Moral sei. Obwohl es meist auch göttliche Mächte gab, die als böse angesehen wurden, so hat man zu ihnen doch nicht gebetet und man hat Gott im Allgemeinen für die Quintessenz des Guten gehalten. Das ergibt sich zum Teil aus dem Umstand, dass Gott als die Instanz des Glücks angesehen wurde und an dem man sich eben deswegen im Gebet und Glück richten konnte, aber es reicht weitgehend. Daher konnten in der Religiosität auch die Tendenzen des Menschen zum Ausdruck kommen, den eigenen Egoismus zu überwinden. Um nun zum Gebet zurückzukehren, kann man vielleicht drei Phasen in der historischen Entwicklung unterscheiden, Phasen, die jedoch gleich die eine in die andere übergehen. Die erste besteht im Versuch einer magischen Beeinflussung. Der Mensch versucht, die göttlichen Mächte zu zwingen. Er verhält sich zu ihnen in dritter Person, als seien sie natürliche Wesen. In der zweiten richtet sich der Gläubige in zweiter Person an den Willen seines Gottes und bittet ihn um Hilfe und Beistand. Ich halte diese Haltung für die religiöse im eigentlichen Sinn, aber es gibt die Möglichkeit einer dritten Haltung, die in dem Satz des Vaterunser zum Ausdruck kommt, dein Wille geschehe. In diesem Satz kommt die erstaunlichste Haltung zum Ausdruck, derer die religiöse Position fähig ist, denn in ihr scheint sich der Wille des Gläubigen scheinbar um 180 Grad zu drehen. Statt sich zu bemühen, den göttlichen Willen zu beeinflussen, statt erreichen zu wollen, dass Gott das tue, was er will, unterwirft sich der Gläubige dem göttlichen Willen und erklärt, er werde annehmen, was immer geschieht. Der Umstand, dass das Unglück als von Gott stammend aufgefasst wird, macht, dass sich für ihn das Schlechte in Gutes wandelt. Der Gläubige gelangt mit dieser Umwendung seiner Haltung zu einer neuen Auffassung des Guten, das nun unabhängig von seinen Wünschen ist, und auf diese Weise gewinnt er die Möglichkeit, sich von seinen Wünschen unabhängig zu machen. Das heißt, dass der Gottesbezug es ihm ermöglicht, sein Leben so umzuinterpretieren, dass es ihm gelingt, die Enttäuschungen zu integrieren. Er interpretiert alles, was geschieht, als von Gott kommend und deswegen gut. Wie kann das Religiöse diesen Sinn gewinnen, der dem entgegengesetzt ist, den es anfangs hatte? Offenbar durch die Eigenschaften, die Gott in der Lobpreisung zuerkannt werden, durch die Überzeugung, dass Gott die Quintessenz des Guten sei. Als Beispiel könnte man zitieren, was Juden und Christen sagen, wenn eines ihrer Lieben gestorben ist. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. In unserem Kontext besteht das Wichtige dieser Umwendung darin, dass ein Mensch auf diese Weise eine feste Haltung zu seinem Leben gewinnt, in der die Enttäuschungen integriert sind. Da sie von Gott kommen, sieht man sie als gut an. Und als Gute werden sie akzeptiert, vom eigenen Willen bejaht. So gewinnt das Leben im ganzen Sinn. Zum Beispiel der Gläubige, der an einer schlimmen Krankheit leidet, kann sich sagen, obwohl sie sinnlos erscheint, hat sie Sinn, weil Gott sie mir geschickt hat. Man sieht aber im Buch, dass auch die dritte religiöse Haltung, ebenso wie die zweite, die Funktion hat, das Leben erträglicher zu machen, Linderung zu geben, nur dass die Linderung jetzt nicht darin besteht, von den Enttäuschungen zu retten, sondern darin, es zu ermöglichen, sie anzunehmen. Die Linderung besteht jetzt darin, zu dem zu kommen, was man Seelenfrieden nennt. Das heißt, so eine Haltung zum Leben, in der die Enttäuschungen integriert sind. Die dritte Haltung scheint die höchste zu sein, zu der man innerhalb des Religiösen kommen kann. Man könnte befürchten, dass sie zu einem Pietismus führt. Das wird häufig gesagt. Aber dagegen lässt sich die Äußerung zum Beispiel von Jesus im Garten von Gethsemane zitieren, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch von mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier sieht man, dass die dritte Stufe nicht ihre Basis in der zweiten Stufe aufgeben muss. Im Gebet von Jesus verbindet sich die Bereitschaft, das Übel, das Gott ihm schickt, anzunehmen, mit der Bitte, es ihm nicht zu schicken. Allgemeiner gesprochen kann ein Mensch einen doppelten Willen haben. Er will das eine, aber akzeptiert das andere. Er wird alles tun, um das Übel abzuwenden, aber er akzeptiert das Positive und es bleibt wohl bestehen. Doch jetzt müssen wir uns fragen, was mit diesen religiösen Haltungen geschieht, wenn es nicht mehr möglich scheint, an eine göttliche Macht zu glauben. Das ist die Situation, die Nietzsche als Tod Gottes bezeichnet. Das Beste, was ich zur Erhellung dieser Situation in der Moderne kenne, ist Freuds Schrift Die Zukunft einer Illusion. Der Glaube an Gott ist für Freud nicht nur ein Irrtum, sondern etwas Schlimmeres, eine Illusion. Eine Illusion ist für Freud ein irriger Glaube, der sich aus einer Wunschprojektion ergibt. Man könnte es auch einen ideologisch motivierten Glauben nennen. Wenn man für eine Meinung statt Gründen nur subjektive Motive hat, dann sagt Freud, macht das die Wahrheit der Meinung umso unglaubhafter. Die Religion ist für ihn etwas Kindliches. Gott Vater sei eine Projektion des wirklichen Vaters. Ist es nicht eine enorme Erleichterung, lebenslang jemanden zu haben, der uns auf dieselbe Weise tröstet, wie es unsere Eltern, falls wir dieses Glück hatten, getan haben, als wir kleine Kinder waren? Freud meint, dass es sich nicht einmal lohnt, den Irrtum des Glaubens nachzuweisen, da es doch so offenkundig ist, dass der Grund, warum wir ihn haben, in dem besteht, was man auf Englisch als wishful thinking bezeichnet. Das Denken lässt sich nicht von Gründen bestimmen, sondern von Wünschen. Ich glaube allerdings, dass Freud übertreibt, wenn er meint, dass die Religion als Infantilismus angesehen werden muss. Das Göttliche wird als Erhabenes erfahren, als das, was über alle menschliche Macht hinausgeht. Es erscheint mir fragwürdig zu versuchen, die Verneigung vor dem Erhabenen auf die Art reduzieren zu wollen, wie ein Kind sich zu seinem Vater verhält. Freud wird den verschiedenen Haltungen, die die religiöse Haltung ermöglicht, nicht gerecht. Insbesondere könnte man einwenden, dass Freud über das Problem einer Haltung, die die Enttäuschungen mit den Wünschen integriert, hinweggegangen ist. Obwohl Freud sich der Problematik der Frustrationen sehr bewusst war, vielleicht mehr als irgendeine andere Person, war seine Antwort, dass das Einzige, was ein erwachsener Mensch angesichts realer und tiefer Enttäuschungen tun kann, darin bestehe, die Zähne zusammenzubeißen. Das heißt, wir sollen lernen, die Frustrationen zu erleiden, ohne sie integrieren zu können, ohne dem Leben einen Sinn zu geben. Freud hätte vielleicht gesagt, vielleicht hat er das auch irgendwo gesagt, ich weiß nicht, dass auch die Frage nach dem Sinn des Lebens infantil sei, und doch ist das nicht eine Frage von Kindern. Wenn man sich nach den Gründen fragt, warum die meisten Menschen sich in der modernen Kultur von der Religion abwenden, scheint mir das Argument, das für Freud das Entscheidende war, eine eher geringe Bedeutung zu haben. Ich glaube, die hauptsächlichsten Motive sind erstens, dass im Allgemeinen das Leben heute leichter geworden ist und dass es daher leichter fällt, die tiefen Enttäuschungen an die Ränder des Lebens zu schieben, zu einem vagen künftigen Moment des Todes in die Kliniken und in die Irrenanstalten und Gefängnisse. Aber ebenso wichtig scheint mir das theoretische Argument zu sein, dass es innerhalb einer wissenschaftlichen Weltsicht, von der sich heute niemand ohne gute Gründe losmachen kann, einfach keine rein geistigen Wesen gibt. Die Idee eines geistigen und moralischen Wesens, das vor der biologischen Entwicklung existierte, ist mit unserer Sicht der Realität so wenig vereinbar, dass die religiösen Auffassungen selbst dann verworfen werden müssten, wenn wir das ideologische Argument von Freud nicht hätten. Das scheint mir ein Gebot der intellektuellen Redlichkeit zu sein. Das Argument von einigen Philosophen, wie zum Beispiel Anthony Penny, dass wir die Existenz Gottes so wenig widerlegen, wie wir sie beweisen können, ist logisch richtig, aber leer. Weil es trotz Pascal absurd scheint, das eigene Leben auf eine bloße Idee aufzubauen, deren einzige Beglaubigung darin bestünde, dass sie nicht widerlegbar ist. Und mit Hilfe von Freuds ideologischem Argument wäre dann auch der letzte Zweifel beseitigt. Heute scheint mir die einzige ehrliche Haltung der Atheismus. Und die einzige Differenz, die ich zu Freud habe, ist, dass ich nicht glaube, dass das so einfach ist, wie er meint. Was Freud nicht sieht, ist, dass die Religion eine tiefe anthropologische Wurzel hat und man sie nicht einfach als Infantilismus abtun kann. Es könnte daher so aussehen, dass wenn ein Glaube nicht mehr möglich ist, eine leere Stelle bleibt. Aus einer biologischen Perspektive gesehen könnte man sagen, dass die Fähigkeit, sich auf etwas Höheres zu beziehen, eine wesentliche Fähigkeit des Menschen ist, die sich aus der Evolution ergeben hat, sodass der nichtgläubige Mensch gewissermaßen ein unvollständiges Wesen wäre.